Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen. Diese Stunde steht im Zeichen des Top-Medienthemas dieser Woche, WikiLeaks. Wir wollen jedoch hinausgehen über die Spekulationen um Julian Assange und die aktuellen Datenveröffentlichungen. Wir schauen in die Zukunft und fragen, Kontrollverlust oder Open Society? Was kommt nach WikiLeaks? Ist etwa eine neue Ära der Demokratie angebrochen? Darüber sprechen wir mit dem Journalisten und Verleger der Wochenzeitung Der Freitag, Jakob Augstein. Außerdem schauen wir auf die Gegner und Unterstützer von WikiLeaks und fragen, wie legal ist es eigentlich, Konten zu sperren oder aber Inhalte von WikiLeaks zu spiegeln? Und wir werfen einen Blick auf die Geschichte der Verschwörungstheorien und ordnen alle Gerüchte um WikiLeaks und Julian Assange dort ein. Und ganz verschwörerisch wirkt auf mich auch schon Christian Grasse, der die Netzmusik präsentiert.
Ja, WikiLeaks, auch ein Thema in der Netzmusik. Wir hören einen britischen Rapper, der die WikiLeaks-Geschichte in einem Song verpackt hat. Außerdem schauen und hören wir, wie Netzsatiriker und Aktivisten diesem Thema künstlerisch begegnen. Außerdem geht es heute um ein mehr oder weniger geheimes Netlabel. Beko heißt es, wird von Frankreich aus betrieben und veröffentlicht jeden Montag eine Download-Single. Diese hier zum Beispiel von Kiss Kiss Fantastic.
Die Zeit der digitalen Apokalypse ist da, ließ ein ehemaliger britischer Diplomat diese Woche in der Taz verlauten. Und mit dieser Sicht steht er, so wurde deutlich, nicht allein da. Es gibt aber auch Gegenstimmen, vor allem in der Netzgemeinde, die die Veröffentlichung von Daten durch WikiLeaks als eine neue Ära der Demokratie feiern, als den Beginn eines neuen Zeitalters, in dem man Politik neu denken muss. Aber wie muss man Politik denn dann denken? Darüber reden wir gleich mit Jakob Augstein, Journalist und Verleger der Wochenzeitung Der Freitag. Vorab aber hören wir einen Kommentar von meinem Kollegen Philipp Banse über die Folgen von WikiLeaks für die Demokratie.
WikiLeaks läutet eine neue Ära des Informationszeitalters ein. Menschen sehen so klar wie nie zuvor, was ihre politischen Vertreter so machen. Deswegen machen die Amerikaner Jagd auf Assange. WikiLeaks ist nicht perfekt. Prozesse sind intransparent, die Organisation unter Assange autoritär und mitunter verantwortungslos, weil Dokumente veröffentlicht wurden, ohne Gedanken zu verschwenden an die Folgen der Veröffentlichung. Doch WikiLeaks lernt. Die aktuellen Botschaftsdepeschen gehen zum Beispiel erst online, wenn Journalisten Gefahren und Nutzen abgewogen haben. Auch nicht optimal, weil wieder Torwächter stehen zwischen Publikum und Tatsachen. Aber all das ändert nichts daran, das Prinzip WikiLeaks ist keine Gefahr, sondern ein Segen für die Demokratie. Mehr als das Geheimnis braucht die Freiheit nämlich Transparenz. Und für die sorgen traditionelle Medien immer seltener. Geldmangel, Überforderung und Angst vor Klagen haben die vierte Säule der Demokratien angefressen, ihre Tragfähigkeit verringert. WikiLeaks wird diese Säule wieder stärken. Gefährlich sind an WikiLeaks nur die Methoden, mit denen das Projekt bekämpft wird. WikiLeaks gehört daher nicht verfolgt, sondern unterstützt. Auch Deutschland sollte endlich ein Gesetz erlassen, das Whistleblower schützt. Menschen also, die Geheimnisse an die Öffentlichkeit bringen, weil sie Missstände beheben und die Demokratie stärken wollen. Sollte Assange Frauen tatsächlich vergewaltigt haben, muss er bestraft werden. Das aber würde nichts ändern an Wert und Wirkung von WikiLeaks. Kopieren und anonym verteilen gehört zu den Spezialdisziplinen des Internets. Es wird neue WikiLeaks geben und weniger Geheimnisse. Die Zahnpasta, so eine amerikanische Redewendung, kannst du nicht wieder in die Tube drücken. Was die Geheimniskrämer dieser Welt auch versuchen, sie werden WikiLeaks nicht aus der Welt schaffen. Nicht die Website und die Idee schon gar nicht.
Ja, Jakob Augstein, herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo, guten Hallo. Tag.
Hat unser Autor Philipp Banse recht? Ist der Geist aus der Flasche? Lässt sich da nichts mehr zurückdrehen?
Ich glaube, dass wir einen großen zivilisatorischen Fortschritt da erlebt haben. Und bei WikiLeaks geht es ja nicht darum, alles über alle zu wissen, sondern das über Herrschaftsmechanismen zu wissen, was schiefläuft. Ich fand besonders bizarr, wenn ich das sagen darf, dass viele deutsche Journalisten die Veröffentlichung von WikiLeaks zuerst unter dem Gesichtspunkt der Illegalität oder des Geheimnisverrates gesehen haben. Dass wer so argumentiert, wer sagt, wir hätten Parlamente und Gerichte, die sich um Missstände kümmern, wir brauchen im Grunde die Presse gar nicht, der hat eigentlich den Beruf des Journalisten überflüssig gemacht dann. Und wenn ich sagen würde, er hat ihn dann in Wahrheit auch verfehlt, denn der Sinn der vierten Kontrollinstanz im Staat ist ja gerade auch mit illegalen Mitteln Herrschaftskontrolle auszuüben.
Wollen wir mal schauen, wohin solche Art Offenheit führen könnte? Sie haben in einem Artikel geschrieben, das Internet ermöglicht Offenheit und Klarheit, wo vorher Herrschaft und Kontrolle gewaltet haben. Was heißt das konkret für die Realpolitik? Welche Folgen hat diese Offenheit für die Realpolitik?
Die Lüge ist natürlich ein Mittel der Politik, ja nicht erst seit Machiavelli, sondern schon vorher. Es ist immer die Argumentation derjenigen, die die Herrschaft innehaben, zu sagen, die Lüge ist erstens die Wahrheit und zweitens, wenn sie auffliegt, ist die Lüge notwendig. Wir haben uns alle komplett daran gewöhnt, dass das so ist. Wir halten das alle für selbstverständlich, nicht abänderbar. Das Geheimnis, das Herrschaftswissen ist wichtig für die Stabilisierung. Es war allen Leuten ganz klar, dass Diplomatie funktioniert nur im Geheimen jetzt. Es wurde gar nicht hinterfragt, was das eigentlich heißt. Tatsache ist aber, wenn Sie sich die arabischen Regime angucken, die ihren Bevölkerungen die ganze Zeit sagen, Israel ist der böse Feind und die Kollegen von gegenüber aus Teheran sind die islamischen Freunde, gleichzeitig aber offensichtlich, wie die Depeschen enthüllt haben, und das haben wir jetzt halt schwarz auf weiß, immer mit den Amerikanern und den Israelis darüber reden, wann man Teheran am besten bebomben könnte. Das ist jetzt eine Lüge, die ist einfach aufgeflogen. Die ist richtig glatt aufgeflogen. Ich halte das für gut und richtig, dass sie auffliegt. Und davon haben wir ja einige. Denn das bringt uns natürlich alle der Wahrheit einen Schritt näher. Das setzt diese Leute im Prinzip unter Druck, unter Rechtfertigungsdruck. Und eigentlich, ich bin da wirklich verblüfft über die Reaktionen in der Öffentlichkeit, in der Deutschen über WikiLeaks. Eigentlich ist das etwas, was wir immer begrüßt haben. Wir haben eigentlich, ist unsere Kultur so angelegt, dass wir es richtig finden, wenn die Wahrheit auf den Tisch kommt, weil wir im Grunde sowohl im privaten als auch eben im öffentlichen Raum doch grundsätzlich der Ansicht sind, es ist besser, mit der Wahrheit umzugehen als mit der Vertuschung.
Aber wenn ich das mal zu Ende denke, Offenheit im Internet, ist das Netz dann oder wird das Netz dann so eine Art herrschaftsfreier Raum mit permanenter Kommunikation?
Ja, im Prinzip ist das so, aber ich glaube, es ist nicht ganz so dramatisch, wie das jetzt klingt, wenn Sie das sagen, denn das Problem beim Netz ist ja auch gerade, weil jeder was sagen kann, hören ja auch so wenig Leute zu. Es ist ja auch eine relativ folgenlose Form der Freiheit. Man merkt ja, dass interessant ist, erst in dem Augenblick wird, wo wir eine institutionelle Bündelung der Öffentlichkeit haben, eine Verstärkung eben haben, wenn WikiLeaks in einer konzertierten Aktion mit 5 Leitmedien der westlichen Welt arbeitet, dann ist das ein exemplarisches Beispiel für neue Formen von Demokratie, weil neue und klassische Medien arbeiten zusammen. Und da haben sie aber sehr viele Institutionen im Hintergrund, sie haben sehr viel Planung, sie haben also streng genommen natürlich keinen herrschaftsfreien Raum, denn all diese Organisationen sind ja herrschaftsgewohnt, die sind ja sozusagen, die sind ja Teile auch des Systems. Da haben wir, das ist ja das Gegenteil von Anarchie, wenn ich das sagen darf.
Denn Informationen müssen ja auch irgendwie wieder strukturiert werden, dass sie nachvollziehbar sind für Außenstehende.
Na klar, deshalb finde ich es ja auch als Angehöriger eben des klassischen Journalistenberufs ja auch ganz ermutigend, dass auch in diesem Internetzeitalter Journalisten ja offensichtlich gebraucht werden, auch die großen Verlage ja offensichtlich gebraucht werden, denn auch WikiLeaks sieht ja, dass sie alleine mit diesen 250.000 Datensätzen vollkommen überfordert sind und eben die großen Häuser wie den Guardian, die New York Times oder den Spiegel brauchen, also Häuser, die auch die Kraft haben, 5 Monate lang sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und trotzdem brauchen aber diese Häuser auch WikiLeaks, weil es sozusagen der Katalysator ist für diese neue Form von Veröffentlichung. Deshalb sage ich, ich halte das für einen Demokratiefortschritt, was wir da gerade erlebt haben.
Das wäre praktisch auch eine Verbindung dieser neuen Möglichkeiten, die WikiLeaks und das Internet bringen, mit klassischen Strukturen, also den alten Medien zum Beispiel.
Ja, genau. Und das finde ich sehr ermutigend, weil wir haben im letzten Jahr viel über die Medienkrise geredet und über die Krise der Zeitungen. Es wurden Kongresse abgehalten und Sammelbände veröffentlicht unter dem Thema, wofür brauchen wir noch Journalismus? Und hier haben Sie dann mal eine schöne Antwort, wofür wir Journalismus brauchen können. Wir können ihn dafür brauchen, um den Mächtigen auf die Finger zu gucken. Und das hat sich im Prinzip seit 200 Jahren nicht geändert. Das finde ich sehr, sehr erfreulich.
Und wie kann ich denn den Journalisten dann trauen? Die haben ja dann auch wieder mehr Herrschaftswissen, mehr Wissen als die normalen Bürger.
Na gut, das ist immer so gewesen. Das war immer so, dass natürlich der Journalist, der mit dem Politiker redet, selber immer entschieden hat, was er davon veröffentlicht und was nicht. Deshalb ist die Klage, wir hätten hier eine Unkontrollierbarkeit gerechtfertigt, das stimmt, aber das war sozusagen immer so und da hört es dann bei mir auch so ein bisschen auf, weil was ich nicht glaube, ist, ich glaube, soweit wäre ich kein Netzanarcho. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll, wünschenswert oder auch nur zielführend wäre, Informationen vollkommen ungefiltert ins Netz zu streuen und dann zu glauben, das würde irgendwas bringen. Nee, das wird so nicht funktionieren. Sie brauchen immer Leute, die das verarbeiten und bearbeiten. Und die unterscheiden sich dann schon von denen, die das rezipieren. Also sie brauchen diese Vermittler schon.
Es gibt auch Stimmen, die sagen, WikiLeaks ist ein Paradebeispiel für die Idee des Open, ist ein Paradebeispiel für die Idee des Open Government. Und diese Idee beinhaltet, dass wenn mehr Daten zur Verfügung gestellt werden, dann beteiligen sich auch mehr Menschen. Politik wird effizienter und zugänglicher, auch demokratischer. Nun haben wir bei den Veröffentlichungen von WikiLeaks beobachten können, dass genau das Gegenteil eintritt. Also viele Menschen verlieren angesichts der Enthüllungen eher das Vertrauen in jedwede Art von Politik. Ist das ein Effekt, der Sie überrascht hat?
Wenn das stimmt, was Sie da sagen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Leute zu bequem geworden sind. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie ihren Regierungen nie hätten vertrauen dürfen. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Fehler, wenn Bürger ihren Regierungen vertrauen. Also wenn Bürger glauben, Politiker handelten im besten Interesse der Bürger, halte ich das für naiv, um es klar zu sagen. Ich glaube, Regierungen, Herrschaft, Macht, auch demokratisch legitimierte, braucht permanente Kontrolle. Wenn das nicht so wäre, ehrlich gesagt, ist das in unserem System auch angelegt, dass sie permanente Kontrolle braucht. Die Vorstellung, wir würden die einmal wählen und können die dann 4 Jahre machen lassen und müssen uns nicht drum kümmern, ist mir sowieso zu bequem. Und ich finde, diese ganzen Vorgänge erinnern uns nur daran, so hoppla, wir dürfen die nicht einfach ihr Ding da durchziehen lassen, sondern wir müssen ihnen auf die Finger sehen. Und ich sag's nochmal, mit WikiLeaks und dem Internet haben wir eine Möglichkeit mehr, ihnen auf die Finger zu sehen. Man darf das bitte auch nicht überbewerten. Man muss jetzt auch nicht glauben, dass es eine komplette Revolution im öffentlichen Leben mit sich bringt. Ganz so wird es ja nicht sein.
Das heißt, also wir brauchen nicht in Anführung gesprochen bessere Regierung oder neue Regierung, sondern wir brauchen eine bessere Kontrolle, wie es zum Beispiel durch WikiLeaks aus Ihrer Sicht mehr gewährleistet wird.
Wir werden nie eine bessere Regierung bekommen als die, die wir jetzt haben und die wir letztes Mal hatten und die nächstes Mal kommt. Ich glaube, das ist, liegt in der Natur der Sache. Aber wir können natürlich schon die Kontrolle verbessern. Und ich glaube, wie gesagt, Journalisten, die ihre Kontrollfunktion nicht mehr ernst nehmen, sind überflüssig und schaden der Demokratie.
Weil Menschen fehlbar sind, sind Politiker natürlich auch fehlbar. Klar. Wie kann denn Technologie noch helfen, Politik zu verbessern? Der Berater und Harvard-Professor Cass Sunstein beschrieb in seinem Buch Infotopia beispielsweise ein ganz neues, sehr technokratisches Verständnis von Politik nach den Vorgaben des Internets. Politik wird hier zu einem technisch avancierten Informationsmanagement, Entscheidungen über Algorithmen gefällt. Ist das auch ein Weg?
Ich glaube schon, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft dabei sind, ein gefährliches Verhältnis zur Politik und zu bestimmten Grundwerten der Gesellschaft zu entwickeln. Ich glaube, dass wir alle uns embedden lassen, um mal den Ausdruck der amerikanischen PR-Strategen aus dem Irakkrieg zu nehmen, freiwillig embedden lassen. Und weil wir aus irgendeinem Grunde uns diese Argumente der Leute zu eigen machen, die sagen, es ist in eurem Interesse, dass eure Freiheiten oder Rechte eingeschränkt werden. Da sehe ich unser Problem. Ich bin absolut sicher, dass unsere Geheimdienste heute mehr von uns allen wissen oder wissen können, als die Stasi jemals über ihre Leute wusste. Absolut, da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn sie nicht mehr wissen, dann können sie auf Knopfdruck sozusagen mehr über uns herausbekommen, weil natürlich die Daten ja alle verfügbar sind. Und daran haben wir uns alle gewöhnt, weil wir der Meinung sind, das geschieht in unserem Interesse. Und das Netz bietet dafür ein Gegengewicht.
Wäre es auch denkbar, durch bestimmte Technologien, Algorithmen und so weiter, da für mehr Transparenz zu sorgen oder liegen da auch Grenzen?
Ich bin kein technologiegläubiger Mensch. Ich glaube nicht, wenn Sie mich fragen, was ich glaube, würde ich sagen, nein. Ich glaube, Politik ist ein Menschengeschäft und ist ein Kommunikationsgeschäft und muss auch als solches weitergeführt werden und wird auch als solches weitergeführt werden. Ich sehe nicht, dass sich an diesen Mechanismen irgendwas verändert hätte in der letzten Zeit. Ich glaube, dass aber die Herrschaftsdichte oder die Effizienz gestiegen sind, mit denen bestimmte politische Interessen durchgesetzt werden können. Und das halte ich tatsächlich für ein Demokratieproblem bei uns auf die Dauer. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass Öffentlichkeit sich gruppiert und sich dagegen wendet.
Über die politische Kultur nach WikiLeaks habe ich gesprochen mit Jakob Augstein, Journalist und Verleger der Wochenzeitung Der Freitag. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Truth, and I'm inclined to agree. Listen, we live in an age of instant information, so isn't it strange that things have been hidden away from us? Governments think we need to gain their trust, but it's the other way around. Just take a look, nothing tells us more than raw data does, so it's important it's all available to us. Plus, put up for debate and looked at by the public's gaze, because there's a lot more to be gained from taking off the ball and the chain and the blinkers that have been causing us pain in more than one way. Power to the people, we've fallen away from it. There's a formal name for this, it's called a dictatorship. And censorship's not restoring our faith for shit. So let's rip away the red tape and paper clips. It's a shame that it's come to this for freedom of speech. That we need a safe haven for people that leak. But you see, we speak what we seek, and we deceive what we speak, and that's the truth that's keeping us free. The truth will set you free. The truth will set you free. The issue's prickly when it comes to WikiLeaks. Different people see it differently and disagree. Does it pillory the bigotry of ministries of tyranny, or is it merely hindering the coalition's victory? It's a mystery to me, but look at history. You'll see that liberty is eager to face up to inquiry. We learnt a heap from Bradley Manning, didn't we? We saw conspiracy hidden beneath the sheet of anonymity. This military intelligence is giving me the evidence. We really need to step up and declare that we're fed up with it. Why should we trust you when everything that does come through shows we shouldn't trust you as far as we could chuck you? Try to silence something, it'll become amplified, magnified by wires, waves and satellite. We won't be pacified by the fact it's classified. You need a mandate from the people to be ratified. So on their behalf I shall provide this battle cry to tell the powers that be that we're clearly unsatisfied. And if you ignore my reasonable plea, that's just fine by me. Cause all the media's seen the cause and reason for leaks. It's more than freedom of speech, it's also people's belief that we all need to be brief. In order to keep all the peace, we ought to police the police. And that takes much more than just a formal PR release. So all in all, you see, we speak what we seek, and we deceive what we speak. It's the truth that's keeping us free. The truth will set you free. Listen to the whistleblowers of
The Truth Will Set You Free. Die Wahrheit wird dich befreien. Der englische Rap-Musiker Dan Bull war das mit WikiLeaks and the Need for Free Speech. Ein Song, mit dem der Brite die Geschehnisse rund um WikiLeaks kommentiert und das Vorgehen gegen WikiLeaks kritisiert. Einer der wenigen guten WikiLeaks-Songs im Netz, denn da gibt es mittlerweile einige. Musikalisch erinnert das alles ein wenig an Mike Skinner von The Streets. Ein Video zum Song gibt's auch, inklusive Songtext und gratis MP3-Download. All das finden Sie bei uns auf breitband.deradio.de.
Breitband. Besprechung.
Amazon verbannte WikiLeaks von den Servern, PayPal sperrt das WikiLeaks-Spendenkonto und auch Mastercard und Visa haben ihre Zusammenarbeit mit WikiLeaks eingestellt. Nach der umstrittenen Veröffentlichung diplomatischer Interna gerät die Enthüllungsplattform also zunehmend in Bedrängnis, allerdings nicht ohne sich zu wehren. WikiLeaks hat zum Gegenschlag ausgeholt und freiwillige Unterstützer aufgefordert, die Inhalte auf möglichst vielen weit verstreuten Servern zu spiegeln und damit will die Plattform sicherstellen, dass ihre Inhalte faktisch nicht mehr gelöscht oder gesperrt werden können. Und die Unterstützer ließen sich natürlich auch nicht lange bitten. Aber wie legal ist das alles eigentlich? Wie legal handeln die Unterstützer, aber auch diejenigen, die sich WikiLeaks entgegenstellen? Dazu begrüße ich im Studio meinen Kollegen, den Juristen Volker Tripp. Unternehmen wie PayPal und Amazon haben die Zusammenarbeit mit Hinweis auf ihre allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gestoppt. Geht das eigentlich so einfach? Ist das rechtlich überhaupt zulässig?
Das ist sehr fraglich. Beide Unternehmen berufen sich ja darauf, dass WikiLeaks sich illegal verhält bzw. illegale Aktivitäten fördert. Und im deutschen Recht und auch im US-amerikanischen Recht ist es tatsächlich so, dass die Offenbarung und die Preisgabe von Staatsgeheimnissen strafbar ist. Allerdings kennen beide Rechtsordnungen auch eine Privilegierung der Pressefreiheit. In den USA ist das sogar in einem Zusatzartikel zur Verfassung niedergelegt und in Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Urteilen, dem Spiegel- und dem Cicero-Urteil, genau dieses Presseprivileg auch bestätigt.
Aber dann dürfte doch die Veröffentlichung dieser WikiLeaks-Informationen nicht strafbar sein, sondern müsste doch zulässig sein eigentlich.
Das ist richtig. Jedenfalls dann, wenn man WikiLeaks als Presse einstuft. Das ist in der Bundesrepublik Deutschland sicherlich so. Da wird der Pressebegriff sehr entwicklungsoffen verstanden und umfasst eben auch den digitalen Journalismus, also solche Internetplattformen wie WikiLeaks. Auch in den USA ist da der Begriff traditionell offener. Insofern in der Tat dürfte das Verhalten von WikiLeaks nicht strafbar sein. Und bisher hat ja auch noch niemand konkret benennen können, gegen welche Strafvorschrift WikiLeaks verstößt.
Dann steht aber die Beendigung der Zusammenarbeit mit WikiLeaks ja eher auf wackeligen Füßen, aus rechtlicher Sicht zumindest. Könnte sich WikiLeaks denn dann nicht gerichtlich dagegen zur Wehr setzen?
Das ist sicherlich möglich. In Deutschland ist das in einem ähnlichen Fall ja auch bereits passiert. Die Wau-Holland-Stiftung, der ebenfalls der Zugriff auf ihr Konto von PayPal gesperrt wurde, wehrt sich ja auch dagegen. Allerdings ist die Frage, wie sehr das WikiLeaks nutzen wird. Denn die Mühlen der Justiz mahlen langsam und wenn Anwälte ins Spiel kommen, wird es auch sehr teuer. Und da stellt sich eben die Frage, ob WikiLeaks den Atem hat, der lang genug ist, um das Ganze durchzustehen. Unmittelbar nützt es WikiLeaks erstmal nicht. Sie sind zunächst mal faktisch unter Druck und da kann auch ein Gerichtsverfahren jedenfalls nicht auf die Schnelle irgendwas dran ändern.
Nun hat ja WikiLeaks auf die Verbannung von den Amazon-Servern mit einem Aufruf reagiert, hat freiwillige Unterstützer aufgefordert, die WikiLeaks-Inhalte zu spiegeln. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Wie funktioniert das genau? Und funktioniert es überhaupt richtig gut?
Das funktioniert extrem gut. Jeder, der einen Unix-basierten Server hat, kann sich einen virtuellen Host, einen virtuellen Server darauf einrichten, dann über ein kurzes Formular die entsprechenden Informationen an WikiLeaks übermitteln und WikiLeaks selber übermittelt dann in einem sogenannten Push-Verfahren automatisch die Inhalte auf diesen virtuellen Server und stellt die entsprechende Adresse auf ihrer Website zur Verfügung. Also das geht innerhalb von ein paar Minuten und WikiLeaks selbst hat mit maximal oder mit mindestens 50 Unterstützern gerechnet, um eben sicherzustellen, dass die Inhalte nie mehr gelöscht werden können. Nach letzter Zählung waren es ungefähr 1400 Seiten, die es da schon gibt und täglich werden es auch mehr.
Das heißt also faktisch, die Inhalte lassen sich gar nicht mehr aus dem Netz entfernen.
Genauso ist es. Faktisch kann man diese Inhalte nicht mehr rausbekommen. Den Geist bekommt man sozusagen nicht mehr in die Flasche. Und für jeden Server, den man versucht abzuschalten oder jede Adresse, die man versucht zu löschen, entstehen also mehrere neue. Das heißt, WikiLeaks verhält sich quasi wie Hydra aus der griechischen Mythologie.
Aber WikiLeaks setzt nicht allein auf die Unterstützung durch Privatpersonen, sondern engagiert sich auch politisch in Island. Zum Beispiel, da hat man gemeinsam mit der Movement-Partei die Iceland Modern Media Initiative ins Leben gerufen. Was hat es damit genau auf sich?
Diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit progressivste und modernste Medienrecht zu schaffen. Man möchte Island zu so einer Art Schweiz des Medienrechts, einem Datenfreihafen machen. Und dazu hat man einen Gesetzesentwurf erarbeitet, der sich so die Rosinen aus dem weltweiten Medienrecht rauspickt und verfolgt damit also das Ziel, den Quellenschutz für Journalisten zu verbessern, den Schutz von Journalisten vor Verleumdungsklagen und vor Zensur. Man möchte gerne ein Verbot der Vorratsdatenspeicherung und so insgesamt das Presse- und das Medienrecht befördern und besonders diese Freiheiten schützen. Das ist so das Ziel. Diesen Gesetzentwurf hat man eingebracht im Februar 2010. Der ist auch im Juni 2010 beschlossen worden im isländischen Parlament, fast einhellig mit nur einer Stimmenthaltung. Und es geht eben jetzt an die Umsetzung. Das wird allerdings noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, denn da müssen ungefähr 13 isländische Gesetze geändert werden und auch Änderungen in 4 isländischen Serien vorgenommen werden. Das heißt, vor dem nächsten Jahres wird man wahrscheinlich die Ergebnisse dieser Umsetzung nicht sehen.
Und es ist auch nur ein Puzzlestein, denn es gibt noch viele weitere Formen der Unterstützung und Solidarisierung mit WikiLeaks, auch hier in Deutschland zum Beispiel.
Genau. Es gibt zum einen natürlich die in jüngster Zeit bekannt gewordenen DDoS-Attacken oder auch Boykottaufrufe gegen diese Unternehmen, die sich gegen WikiLeaks stellen. Es gibt aber auch etwas zivilere Formen des Protestes und der Unterstützung. Die Taz beispielsweise hat eine Plattform ins Leben gerufen, die sich bewegung.taz.de nennt. Und dort kann man sich recht einfach ein Banner runterladen, das man auf der eigenen Webseite installieren kann. Und klickt man dann auf dieses Banner, wird man immer automatisch an eine aktuelle Spiegelung, an einen aktuellen Mirror von WikiLeaks weitergeleitet. Und darüber habe ich auch mit dem Redakteur Rainer Metzger bei der Taz gesprochen. Und der erklärt vielleicht mal kurz, worin eigentlich die Motivation für die Taz besteht, ein solches Projekt zu machen und wie er die Bedeutung von WikiLeaks für den Journalismus einschätzt.
Ja, die WikiLeaks-Affäre ist ja eine Nagelprobe für die Pressefreiheit. Also wenn es die Staatengemeinschaft schafft, diese ganzen Nachrichten wieder rauszuschießen aus dem Netz, dann wäre das ein nachhaltiger Schaden, auch für uns Journalisten. WikiLeaks ist ein klassisches neues Medium. Das kann man nicht so ganz einordnen in die bisherigen Kategorien. Also die sind einerseits Quelle, aber gleichzeitig sind sie auch ein Presseorgan. Die veröffentlichen was. So, und als so ein Presseorgan muss man natürlich als professioneller Journalist sich auch fragen, hey, Moment mal, die werden jetzt angegriffen, was wird als nächstes passieren? Sind dann wir dran?
Teils kommt die Unterstützung also von professionellen Pressevertretern, einen haben wir gerade gehört, von der Taz, teils aber auch von Privatpersonen. Wie sieht denn nun die rechtliche Situation gerade für private Unterstützer von WikiLeaks aus?
Also die privaten Unterstützer, die diese Spiegelungen vornehmen, machen sich zunächst einmal nicht strafbar. Diese bereits erwähnte Strafbarkeit der Preisgabe und Offenbarung von Staatsgeheimnissen setzt immer voraus, dass es sich dabei um Informationen handelt, die noch nicht an anderer Stelle veröffentlicht worden sind. Und das ist ja bei den WikiLeaks-Informationen genau der Fall. WikiLeaks selbst hat sie ja bereits veröffentlicht. Insofern machen sich die Unterstützer nicht strafbar. Sollten da Persönlichkeitsrechte betroffen sein, einzelner Personen durch diese Veröffentlichung, dann können natürlich zivilrechtliche Unterlassungsansprüche bestehen. Heißt zusammengefasst, die Unterstützer machen sich nicht strafbar. Juristisch unbedenklich ist die Spiegelung aber auch nicht gänzlich.
Unterstützer und Gegner von WikiLeaks sammeln sich im Netz. Über die rechtliche Situation dieses ganzen Vorgehens habe ich gesprochen mit dem Juristen Volker Tripp. Vielen Dank.
Thank you.
The New Lines aus Brooklyn, New York mit dem Song King's Civil Calendar Control. Erschienen ist dieses Stück bei dem französischen Netlabel Beko DSL. Was es damit auf sich hat und wie andere Bands des Labels klingen, hören wir gleich nach den jetzt folgenden Medien und Meinungen.
Ja, und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Julia Eickmann, die in dieser Woche die Medienwelt im Auge behalten hat. Julia, hatte denn neben WikiLeaks überhaupt noch eine andere Nachricht Platz in dieser Woche?
Und obwohl es vielleicht der Europäischen Kommission gar nicht so recht ist, dass es diese Nachricht bis ins Netz geschafft hat. Die Kommission hat nämlich eine Liste veröffentlicht mit Software und damit verbundenen Dienstleistungen, die sie in den nächsten Jahren zu kaufen gedenkt, für ein Volumen von immerhin 200 Millionen Euro. Das Problem, hauptsächlich handelt es sich dabei um proprietäre Software. Die Kommission widerspricht damit ihren eigenen Richtlinien. Bei Anschaffungen für den öffentlichen Sektor sollten nämlich eigentlich freie Software und offene Standards gefördert werden. Der Präsident der Free Software Foundation Europe, Carsten Gerloff, kritisiert das Vorgehen.
Es geht auch ganz anders. Zum Beispiel in Schweden, die Behörde, die dort ähnliche Zuständigkeiten hat, also für die Softwarebeschaffung im öffentlichen Sektor zuständig ist, macht gerade eine große Ausschreibung über 6 unterschiedliche Rahmenverträge über freie Software. Das hätte die Kommission auch tun können. Sie hat es nicht getan. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn die Kommission tatsächlich Veränderung gewollt hätte, wenn sie Ersparnis und Transparenz gewollt hätte, diesen großen Brocken in mehrere kleine Verträge aufzuspalten und das Ganze zu einem wirklich freien, offenen Wettbewerb auszuschreiben.
Ja, und diese Verträge sind jetzt für die nächsten 6 Jahre gültig.
Wir gehen weiter. Stichwort Google. Es gibt wahrscheinlich keine Woche, in der Google nicht was Neues auf den Markt wirft. Wie sieht's diesmal aus?
Ja, so auch in dieser. Google E-Books ist an den Start gegangen. Unter der Adresse books.google.com/ebooks stehen jetzt mehr als 3 Millionen Bücher zum Download bereit. Die meisten davon sind englischsprachig, die meisten gratis, also immerhin mehr als 2 Millionen Bücher und alle mit nahezu jedem Endgerät abrufbar. Damit hat sich Google mal eben zum größten E-Book-Händler welt- und netzweit aufgeschwungen. Allerdings ist der Service noch nur in den USA nutzbar. Das deutsche Google E-Book soll dann im ersten Quartal 2011 starten.
Und wir wollen ein ganz wichtiges Thema nicht aus dem Blick verlieren, denn am Donnerstag in dieser Woche wurden die Goldenen Blogger 2010 verliehen. Ich nehme an, ein Pflichttermin, oder?
Nein, ausdrücklich ist das kein Pflichttermin und darauf bestehen auch die Ausrichter dieser Zeremonie. Das sind alles selber Blogger. Die Kategorien waren dann auch neben Klassikern wie bester Newcomer oder Blogger des Jahres, zum Beispiel der schönste Foursquare-Ort oder der beste Blogger ohne Blog. Und eben diese Preisträger nenne ich an dieser Stelle kurz. Bester Newcomer ist das Blog Klatschkritik, der Blogger des Jahres UA mit 3R wohlgemerkt. Der schönste Foursquare-Ort ist der Nacktscanner am Hamburger Flughafen und der beste Blogger ohne Blog natürlich der Altkanzler Helmut Schmidt. Wer sich die offenbar ziemlich trashige Preisverleihung nochmal in ihrer ganzen Schönheit anschauen möchte, der hat Pech gehabt, denn es gab nur einen Livestream und wie einer der drei Macher, Thomas Knüver von dem Blog Indiskretion Ehrensache, mir liebevoll sagte, wir wollen das auch gar nicht mehr sehen.
Julia Eickmann mit den Meldungen der Woche. Vielen Dank dafür und alle Links dazu, soweit noch vorhanden, finden Sie unter breitband.deradio.de.
Breitband Netzmusik.
Mit Christian Grasse und mit Musik vom Netlabel bekodsl.com. DSL steht übrigens für Digital Singles Label. Ein Label also, das ausschließlich Download-Singles veröffentlicht. Und das Schöne, das Ganze auch noch kostenlos und unter einer Creative Commons Lizenz. Das Herunterladen und Kopieren der Songs ist also ausdrücklich erwünscht. Jeden Montag erscheint dort eine Download-Single und das bereits seit Mai 2009. Die erste dort erschienene Single stammt von der schwedischen Band Death and Vanilla. Wir hören Ghosts in the Machine.
Thank you.
Ghosts in the Machine von Death and Vanilla aus Malmö, Schweden. Das war die erste Download-Single von BecoDSL.com, einem französischen Netlabel, das jeden Montag eine Download-Single veröffentlicht. Mittlerweile sind es 70. Die Macher hinter dem Projekt halten sich recht bedeckt, was Hintergrundinformationen angeht. Koordiniert wird das Label über das Netz, und zwar von Brest und Nantes aus. Offiziell wollen die Macher die Genre Glamrock, Pop, Punk und Shoegaze bedienen. Das sagt zumindest ihre MySpace-Seite. Und das war es auch schon an Fakten. Mehr Informationen geben die Macher nicht preis. Und diese Einstellung deckt sich auch mit der minimalistischen Gestaltung ihrer Webseite. Die bunten Cover der Download-Singles stehen im Vordergrund. Und man kann sich horizontal durch die riesigen Label-Kataloge bewegen. Mit einem Klick landen die Songs dann auf der eigenen Festplatte. Und das Durchhören der Downloads, das lohnt sich, denn wer sich die Zeit nimmt, entdeckt viele neue Bands, die musikalisch überzeugen. Zum Beispiel die französische Pop- und Post-Punk-Band 50 Miles from Vancouver. Eternal Youth, Eternal Fun von 50 Miles from Vancouver, die hier sehr stark an den Sound von der aktuell gehypten New Yorker Band The Drums erinnern. Mehr Musik von 50 Miles from Vancouver und Dutzende weiterer Bands finden Sie auf beco-dsl.com. Die Links zur Musik finden Sie natürlich auch bei uns im Netz auf breitband.deradio.de.
Breitband Besprechung.
Solche Ereignisse wie die Veröffentlichung geheimer Dokumente und die Verfolgung von Julian Assange sind natürlich immer auch Hochzeit für Verschwörungstheorien. Und auch diesmal kursieren etliche. Darüber möchte ich reden mit dem Journalisten Tobias Jäger. Er ist Experte für Verschwörungstheorien. Herr Jäger, WikiLeaks ist die Wiederbelebung des anachronistisch gewordenen Glaubens an die Verschwörung als eigentlicher Triebkraft der Politik, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Würden Sie dem zustimmen?
Also ich würde dem bedingt zustimmen. Was WikiLeaks und die Diskussion vor allem darum ja schon erzeugt, ist so ein bisschen die Vorstellung, dass Politik in Hinterzimmern gemacht wird, dass Politik so funktioniert, dass im Geheimen Absprachen getroffen werden, dass Informanten gehört, bezahlt werden und so weiter, dass Dinge im Geheimen weitergegeben werden und zum Umgang mit einzelnen Politikern verwendet wird.
Warum sind Verschwörungstheorien eigentlich so attraktiv?
Ja, sie entstehen ja vor allem im Zusammenhang mit Umbrüchen, mit Krisen, mit Kriegen, auch historisch mit Revolutionen und so weiter. Das heißt, immer dann, wenn sich Menschen das Weltgeschehen nicht erklären können und eben nach Erklärungen, die sie für schlüssig halten, suchen, Verschwörungstheorien reduzieren diese Komplexität zu, ja, geschlossenen Welterklärungen, kann man sagen, die überschaubar sind, die schlüssig sind und so weiter. Sie sind eben ein gutes Mittel der Welterklärung. Das Problem daran ist, dass sie keine Widersprüche dulden. Das heißt, gegenteilige Fakten, die in die Theorien nicht reinpassen, werden entweder ausgeblendet oder eben als Beweis noch mal mehr für eine Verschwörung gedeutet. Unverschwörungstheorien personalisieren auch immer sehr stark und personifizieren Probleme an bestimmten Menschen, wie das jetzt auch in diesem Fall geschieht. Also auf der einen Seite Julian Assange, der Kopf der Gruppe WikiLeaks, und auf der anderen Seite bestimmte Personen, die angeblich WikiLeaks schaden wollen und so weiter und dagegen vorgehen.
Dennoch lädt ja WikiLeaks offenbar geradezu dazu ein, Verschwörungstheorien zu bilden. Was sind denn die absurdesten Verschwörungen, die Sie über WikiLeaks gehört haben?
Naja, also die meisten, die man dieser Tage hört, drehen sich ja um die angebliche Vergewaltigung von Julian Assange, dem Kopf der Gruppe. Da wird also gesagt, dass es selbstverständlich gar keine Vergewaltigung gab, sondern dass das eine sogenannte Honey Trap war, also eine Sexfalle, in die Assange da reingetappt sei, dass diese beiden Frauen in Wirklichkeit CIA-Agentinnen gewesen seien oder immer noch sind. Assange selber befeuert solche Theorien auch. Er hat früher auch schon erzählt, er sei gewarnt worden, dass er in eine Falle gelockt werden könnte und so weiter. Er hat betont, dass er immer mehrere Handys bei sich hat. Er hat selbst vor ein paar Tagen in einem Chat mit dem Guardian gesagt, dass es da auch noch Dokumente gibt, in denen UFOs auftauchen und so weiter. Also das treibt absurde Blüten.
Und es gibt ja auch richtig politische Verschwörungstheorien. Der Iran zum Beispiel sagt, die Veröffentlichungen der Akten zum Irakkrieg, das sei lanciert worden von der US-Regierung. Warum bildet denn WikiLeaks so eine optimale Vorlage offenbar für solche Theorien?
WikiLeaks bildet deshalb so eine gute Vorlage, weil es sich um eine relativ kleine, geschlossene Gruppe handelt, die auch ja erklärtermaßen im Geheimen agiert, das sicherlich auch tun muss. Aber vor allem diese Personalisierung, also die öffentliche Konzentration auf Julian Assange und wie er sich auch selbst sieht. Er ist der einzige Mann, der über alles Bescheid weiß, was bei WikiLeaks läuft und so weiter. Das bietet sich geradezu dazu an, Verschwörungstheorien anzuhängen und diese weiter zu verbreiten. Das ist eben auch ein Wesen von Verschwörungstheorien, dass sich die Kämpfer gegen die angeblichen Verschwörungen immer stilisieren als Kämpfer im Untergrund gegen die große Macht, dass sie geheime Dinge aufdecken und so weiter. Und das trifft auf diesen Fall zu, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die grundsätzliche Intention von WikiLeaks, nämlich aufzuklären, Kritik zu üben, beziehungsweise einfach Dokumente weiter zu verbreiten, die ihnen zugespielt werden, richtig und wichtig sind.
Wie könnte WikiLeaks diesem Boom der Verschwörungstheorien ein Ende setzen? Geht das überhaupt? Denn zumal ist es ja offenbar auch ein Prinzip der Politik, halt Informationen immer so stückweise durchsickern zu lassen.
Das ist auf jeden Fall ein Problem, dass WikiLeaks natürlich auch instrumentalisiert werden kann, um bestimmte Dinge ja an die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist ja auch durchaus üblich in der Politik, gezielt Informationen auch an Journalisten zu geben. Und WikiLeaks ist jetzt im Grunde was Ähnliches, nur in einem viel größeren Maßstab. Das heißt, gerade weil es so eine Plattform ist, die jetzt in der Öffentlichkeit dermaßen steht, weil die Aufmerksamkeit sich da so völlig drauf richtet, bietet das natürlich auch Möglichkeiten, gezielt Dokumente zu lancieren und so weiter. Und das kommt sicherlich auch einigen Politikern recht. Interessant ist natürlich, dass es eben jetzt die ganz unterschiedlichsten Theorien gibt, also von ganz unterschiedlichen Seiten. Der eben erwähnte Iran sieht es als Verschwörung des Westens gegen sich selbst, und in den USA wiederum wird es zum Teil als gezielte Aktion gegen die USA gesehen. WikiLeaks selbst und Assange wiederum sehen die ganze Diskussion, die sich jetzt entfaltet, die Hackerangriffe, die es natürlich auch real gab und die ein Problem sind, als Bedrohung von WikiLeaks. Das heißt, es geht in eine ganz unterschiedliche Richtung, zeigt aber auch, dass man diesen Verschwörungstheorien nicht allzu viel Glauben schenken sollte, sondern immer hinterfragen sollte, immer auch gegenteilige Beweise berücksichtigen sollte, Fakten, die eben nicht in diese Theorie passen und die dann ein viel vielschichtigeres Bild liefern als diese Theorien.
Tobias Jeker, herzlichen Dank für das Gespräch. Verschwörung, Medienhysterie und Hetze, das sind auch die Themen, die zwei Musiker-Satiriker beackern. Und zwar auf der Seite thejuicemedia.com. Da veröffentlichen sie sogenannte Rap-News. Christian, du hast dir die mal im Netz angeschaut. Worum geht's denn da eigentlich überhaupt?
Also, wie der Name schon sagt, Rap News. Dort werden Nachrichten neu interpretiert und zwar in satirischer Art und Weise mit Hip-Hop-Beats. Erzählt werden die Nachrichten dann mit Raps und der Mastermind hinter dieser Idee ist ein gewisser Hugo Farrant, ein Brite, der zurzeit in Melbourne lebt. Und er produziert diese Rap-News mit seinem Kollegen Giordano Nani in seinem Heimstudio in Melbourne. Und in der Oktober-Ausgabe parodierte er die konservative Berichterstattung des US-amerikanischen Senders Fox News. Und er hat dort nämlich den medialen Feldzug gegen WikiLeaks satirisch nacherzählt. Und der Clou ist eben, dass am Ende dieses Videos Julian Assange selbst auftritt. Und zwar nicht als Parodie, sondern eben in persona. Und das hört sich so an.
Is that Julian Assange?
Yes, it is. Hello.
Look at his hair. Everyone knows it's white. This isn't Assange. It's some loser with lowlights. Now get out of here, you fake Assange. It's time for me to leak the true fate of Atlantis.
No, it's time to see who the heck this is.
Terrence Moonseed.
Gat, you pesky kids.
Well, I think it's time to end this session. It seems journalism's become a dangerous profession, risking ostracism, extradition, to provide a clear picture of the world we live in. But without truth, history will certainly repeat the same wars in this time of universal deceit. Telling the truth has become a revolutionary act, so let us salute those who disclose the necessary facts.
TheJuiceMedia.com mit einer Satire über den medialen Feldzug gegen WikiLeaks. Sehr eigen ist ja auch ein taiwanisches Projekt, das sich auch mit WikiLeaks beschäftigt hat. Das hat auch mit Nachrichten zu tun und mit Computerspielen. Worum geht's da? Mhm.
NMA.tv heißt das Ganze. Das steht für Next Media Animation. Und auch dieses Projekt erzählt eben Nachrichten, auch auf satirische Weise, allerdings eben nicht in Rap-Form, sondern in der Form eines Computerspiels. Dort werden die aktuelle Folge behandelt dort auch WikiLeaks und die Festnahme von Julian Assange. Das Ganze gibt es dann als Video, aber eben nicht mit Originalaufnahmen, sondern mit nachgestellten Computeranimationen. Und das Ganze ist bildlich ziemlich actionreich umgesetzt und in Taiwanisch, versteht sich. Auch hier haben wir einen kurzen Ausschnitt.
Taiwanische Nachrichten über WikiLeaks filmisch nacherzählt in Computerspieloptik war das. Und apropos WikiLeaks und Film, wie lange wird's denn, was meinst du, wohl noch dauern, bis der erste Kinofilm über diesen WikiLeaks-Coup ins Kino kommt?
Also Dokumentation gibt es ja jetzt schon im Netz. Ein schwedisches Journalisten- und Filmteam hat Julian Assange zum Beispiel die letzten 6 Monate begleitet. Und die einstündige Doku, die kann man jetzt auch schon im Netz sehen. Und ein Kinofilm ist auch schon in der Mache, eigentlich. Also zumindest, wenn man den Peruanern von lamula.pe glaubt. Die haben nämlich einen Filmtrailer ins Netz gestellt. Der heißt The Social Leak und ist teilweise ein Mashup des Facebook-Films The Social Network. Also das Ganze ist auch eher eine Parodie und natürlich nicht ernst zu nehmen. Man kann sich den Trailer aber trotzdem mal anschauen. Das ist nämlich ganz lustig, vor allem, dass sich eben die Story nur durch den englischen Untertitel ergibt, was für uns Deutsche extrem verwirrend ist, da die Macher eben auch in dem Trailer die Originaltonspur der deutschen Version von The Social Network benutzt haben.
Also ein fiktiver Filmtrailer zu WikiLeaks, The Movie, den es bestimmt bald auch geben wird, den Film. Das Ganze also ein Fake, aber unsere Sendung war kein Fake, oder?
Nö.
Nö.
Noch nicht.
Aber jetzt ist sie zu Ende. Das war die aktuelle Breitbandausgabe. Mein Name ist Vera Linz. Ich verabschiede mich. Hier geht's weiter mit der Deutschlandrundfahrt aus Saarbrücken.
Und mein Name ist Christian Grasse. Ich werde mich auch gleich verabschieden und zwar nach dieser jetzt folgenden Musik von Ben Tell Me. All Up To You heißt der Track. Den hören wir schon im Hintergrund. Auch von Beko DSL, dem Netlabel, was wir heute vorgestellt haben. Und Links zu allen Themen und Videos und Musik, die wir heute in der Sendung haben, finden Sie natürlich auch im Netz. Und zwar unter breitband.deradio.de. Und damit sagen wir Tschüss.
Tschüss.